eine Frage vorab, bevor ich mit dem Thema starte. Habt ihr das noch? War das eine einmalige Aktion, meine Liebe mit in die Gemeinde zu bringen? Vergangenen Sonntag habe ich gemacht, Thema durch. Heute habe ich die zu Hause gelassen. Heute ist sie nicht mit dabei. Leute, das wäre irgendwie fatal, wenn wir das einmal machen und dann sagen, ja, das war's denn. Und damit meine ich jetzt nicht euer Holzkreuz. Danke, Bernd. Genau das ist für mich das Entscheidende. Nicht dieses Herz ist entscheidend. Euer Herz ist entscheidend. Und das genau darum geht es. Habt ihr das mitgebracht oder habt ihr dieses Herz zu Hause gelassen? Oder gibt es da eben halt an der einen oder anderen Stelle manchmal ja auch, wie soll ich sagen, Befindlichkeiten? Oder mir passiert etwas auf dem Weg hierhin, dass ich dann auch denke, naja, wenn ich das jetzt mache, es fällt mir schwer. Also Dauerauftrag sozusagen. Ich rede ja nicht mehr von Hausaufgaben, aber ich wünsche mir, dass ihr immer euer Herz dabei habt. Und die Steigerungsform davon ist, dass die anderen das merken. Das wäre nämlich das Geniale, wenn die anderen merken, Mensch, das Herz ist heute dabei. Ja, Andreas, du hast uns ja mir schon einiges an Steilvorlagen gesagt. Eigentlich kann ich das jetzt kurz halten. Gebet, Vertrauen, Nachsicht, Vergebung. Es gibt einige Berührungspunkte, also insofern echt toll. Im Neuen Testament gibt es ja ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für das Miteinander in Hausgemeinschaften, ebenso wie in der Gemeinde. Und zwar ein ganz einfaches Prinzip: wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann sind gute Voraussetzungen für ein gutes Miteinander gegeben. Da ist die Rede von Frauen und Männer. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ihr Frauen seid dem Mann untertan, ihr Männer liebt eure Frau, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Ich habe ja da schon gesagt, der schwierigere Part ist bei den Männern. Jesus hat sein Leben für die Frauen gegeben. Ich wiederhole das jetzt nicht alles. Und so wird das dann fortgesetzt. Die Kinder und die Eltern, die Sklaven und die Besitzer, Älteste und Jüngere miteinander. Das heißt, jeder, und das ist das eigentlich Herausfordernde, jeder muss sein Augenmerk auf seinen Teil legen. Wir können es immer ganz gut andersherum. Ich weiß immer genau, wie die anderen sich verhalten sollen. Aber was bei mir zu tun ist, das steht nochmal auf einer ganz anderen Seite. Und das fand ich spannend und das ist genauso hier. Letztendlich hat keiner das Recht zu sagen, du musst. Und genauso möchte ich das jetzt vom letzten Sonntag und vom heutigen auch verstehen. Nicht als ob jetzt heute die Ältesten die Keule rauspacken und sagen, so jetzt aber ihr Lieben. Letzte Woche haben wir stillgehalten und diese Woche sind wir dran, sondern das läuft anders. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, das war das, was wir letzten Sonntag gehört haben, die Aufgabe oder die Erwartungen an die Ältesten, aber die Aufgabe der Ältesten für die Gemeinde besteht darin, die Gemeinde nach dem Vorbild Jesu zu leiten. Das ist die Frage nach ihrer Motivation. Wollen die das? Die Gemeinde in der Verantwortung vor Gott zu leiten, dieses Bewusstsein. Ich muss da vor Gott gerade stehen. Die Gemeinde ganzheitlich zu leiten als Vorbild. Und da kommen diese verschiedenen Bereiche. Und die Gemeinde mit der richtigen Priorität zu leiten. In Gebet und Verkündigung. Und ich habe ganz bewusst 4-mal einen Haken davor gesetzt. Das ist nämlich nicht Auswahlprinzip. Habe ich? Und können wir uns darüber unterhalten? Will ich nicht, sondern das ist etwas, was überall passt und was zusammengehört. Und heute geht das eben halt darum, was dürfen die Ältesten von der Gemeinde erwarten. Ich habe da mal so eine Münze drauf gehört, das ist nämlich die Rückseite der Medaille. Eine Münze, Vorderseite haben wir eben gehabt, da, Rückseite, da, es gehört zusammen. Wir können es nicht trennen, sonst wäre das irgendwo was Fehlerhaftes. Kriegt man zwar viel Geld mit, wenn man Numismatiker ist, aber passt nicht in der Gemeinde. Also, beide Seiten gehören zusammen und nur dann wird es fruchtbar im Miteinander der Gemeinde und als ganze Gemeinde auch nach außen hin. Und Andreas, ich muss dich ja korrigieren. Ne? Du hast ja am Anfang irgendwas gesagt, dass wir Licht und Salz sein sollen. Das hat Jesus nie gesagt. Er hat gesagt, ihr seid. Das heißt, das ist nämlich die Herausforderung an uns. Also deswegen, mir ging es gar nicht darum, dich zu korrigieren, sondern mir geht es darum, Leute, wir sind Licht und Salz. Danke. Habe ich bestanden? Danke für die Vorlage, Andreas. Also, wir sind Licht und Salz oder wir sind es nicht. Es gibt nur entweder oder. Und genau darum geht es letztendlich hier eben halt auch. Und mir scheint allerdings bei dieser Rückseite der Medaille, dass die oft vergessen wird. Und das ist eine vierfache Aufgabe, um die es hier geht, die ich euch jetzt nahebringen möchte. Insofern, Gebet ist da drin, Andreas, tatsächlich. Vertrauen ist da drin, Wertschätzung ist da drin. Und Schutz, ich finde das bei dem, was du genannt hast, Nachsicht, aber da kommen wir auch noch drauf. Diese vier Haken möchte ich heute euch ganz ans Herz legen. Ich habe jetzt dazu jeweils das versucht, biblisch auch zu belegen. Also, was dürfen Sie erwarten? Unsere. Und ich meine damit jetzt nicht von mir aus, ich bin ja auch Ältester. Insofern, eigentlich müsste das jemand anders vielleicht halten, um dann zu sagen, so, das kriegt von vornherein ein Geschmäckle, weil der Pastor sagt, das will ich von euch. Nein, das ist biblisch. Also, was dürfen die Ältesten erwarten? Unser Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, da steht nichts von Ältesten. Ne? Das ist sogar noch größer abgebissen. Das ist ganz hoch für unsere Regierenden. Motzen über die, das ist ganz schnell. Das hört man momentan, geht durch die Medien, kann ich in der Zeitung mitbekommen. Aber eben halt auch dazu sagen, auch da sagt ein Paulus, Leute, die brauchen Gebet. Und umso mehr, würde ich sagen, brauchen wir das in der Gemeinde eben halt auch für Leitende. Und das andere sage ich, na, deswegen habe ich ja wieder mein T-Shirt angezogen, ich bin gerne Ältester. Das wünsche ich mir von Herzen, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern überhaupt, dass Älteste gerne Älteste sein können. Das andere gibt es ja auch, habe ich ja beim letzten Mal schon gezeigt. Wenn das andere passiert, wenn man das Gefühl hat, ich bin Ältester und jetzt habe ich eine Zielscheibe. Aber dazu sage ich gleich noch was. Man kann das noch anders interpretieren und da bin ich eigentlich mehr dran. Also, Paulus legt etwas seinem Mitarbeiter, Freund Timotheus sehr ans Herz. Eigentlich müsste man sagen Selbstgänger. Natürlich, selbstverständlich, wir beten für unsere Ältesten. Und jetzt bin ich mal kritisch. Wenn ich weiß es nicht, wie es in allen Gebetskreisen ist, aber wie oft wird wirklich auch in unseren Gemeindekreisen für die Ältesten gebetet? Es ist kein Selbstgänger. Versteht das nicht als Kritik. Es ist eine Beobachtung. Und das wünsche ich mir, dass wir das lernen. Als Älteste für die Gemeinde zu beten, unbedingt, und als Gemeinde für die Ältesten zu beten. Also es kann nicht am Bewusstsein liegen. Ich glaube, wir wissen, wie notwendig das ist. Aber an der Praxis. Und Paulus hat hier eben halt diesen weiten Horizont. Alle Menschen sollen mit Dank und Fürbitte vor Gott gebracht werden. Alle Regierenden und alle, ja, die ein hohes Amt oder die eine Verantwortung tragen. Und das zieht sich für mich dann in der Gemeinde weiter durch. Für alle Mitarbeiter, für alle, die da sind. Und das wirklich, damit wir ein Leben in Frieden und Ehrfurcht vor Gott, in Rechtschaffenheit führen können. Denn wenn wir die Berufung von Ältesten ernst nehmen, dann kommen wir nicht umhin, Gott zuallererst für die Ältesten zu danken. Und damit meine ich nicht nur einen Dank einmal am Anfang. Wir haben die Ältesten berufen. Danke Gott, dass du uns Älteste geschenkt hast. Ist in Gemeinden überhaupt nicht selbstverständlich. Sondern immer und immer wieder. Und an der Stelle bin ich froh, dass du das gesagt hast mit der Nachsicht. auch gerade an den Stellen, wo wir als Älteste Nachsicht brauchen, auch zu sagen, ja. Und trotzdem danke ich dir für diese Gipsköpfe, die vielleicht da an irgendeiner Stelle irgendwas verbockt haben. Auch das passiert. Also gerade dann, wenn uns das vielleicht schwerfällt, aber es sind Älteste, die von Gott und von uns berufen worden sind. Also das heißt, sprich, das ist nicht einfach ins Belieben gestellt, sondern das ist wirklich von Gott berufen. So kann nur Berufung passieren. Werde ich, wenn bei uns wieder eine Berufung ansteht, werde ich da etwas zu sagen, was das bedeutet für uns auch. Und wenn wir für unsere Ältesten danken, dann wird das auch ein wichtiger Schlüssel für unser Miteinander sein. Denn wenn ich für einen Menschen danke, und das könnt ihr wirklich auch genauso breit anlegen wie das, was Paulus hier tut, wenn ich für einen Menschen danke, dann habe ich eine andere Beziehung. Dann sehe ich nicht nur das, was mich vielleicht nervt oder das nicht so Schöne, sondern dann sehe ich bewusst das, was gut auch ist. Ein wichtiger Schlüssel. Und also mindestens ebenso sehr wie die regierenden Politiker brauchen Älteste und Mitarbeiter unsere stetige Gebetsunterstützung. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges als begleitend. Fürbitte. Wie stehen wir für die Ältesten und Leiter unserer Gemeinde ein in Dank und Fürbitte? Wie regelmäßig und verbindlich kommen sie in unseren Gebeten vor? Eine Antwort, da bist du persönlich gefragt. Das weißt du bei dir selber viel besser. Und wir auch gerade in dem Bewusstsein, wer leitet, steht unter Beschuss. Wer leitet, der liegt unter dem Mikroskop. Da wird alles wahrgenommen. Wenn wir damit rechnen, dass wir es nicht nur mit Gott zu tun haben, sondern auch mit dem Widersacher, umso mehr brauchen Älteste Gebet. Ich würde das so mal so zugespitzt formulieren wollen. Wir haben als Gemeinde eine Pflicht zur Fürbitte für Älteste, Leiter und Mitarbeiter. Unser Gebet. Anders geht's nicht. Ein zweites, unsere Wertschätzung. Auch dazu ein paar Verse. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Also das sage nicht ich. Und das ist mir ganz wichtig, dass es eben halt nicht, wir haben als Älteste mal zusammengetragen, was wir gerne hätten. Das schreibt Paulus an Christen und das zieht sich seit fast 2000 Jahren durch Gemeinde durch. Also es ist ein grundlegender Ansatz für die Haltung gegenüber denjenigen, die Leitungsaufgaben übernehmen. Anerkennung und der Begriff, der hier steht, der meint so etwas wie Wissen aus innerer Überzeugung. Ein Wissen wirklich um die volle Bedeutung von etwas. Und aus diesem Wissen geschieht Anerkennung. Aus diesem Wissen geschieht diese Ehrerbietung, weil die Aufgabe, die die Ältesten haben, das, was Paulus hier meint, sie mühen sich ab, sie setzen sich besonders ein und sie stehen vor. Das heißt, sie leiten und weisen zurecht. Und das ist das, was wir nicht so gerne haben. Ich werde nicht gerne zurechtgewiesen. Wiewohl ich ja auch immer wieder sage, Leute, ihr dürft mich, wenn ich was falsch mache, bewusst einen Tritt vor Schienbein geben, ob das verbal ist oder tatsächlich, darauf hinweisen. Aber auch das, klar. Aber das Erste, ne, das mag hier noch gehen, aber dieses Zweite ist schon schwieriger. Aber vorstehen bedeutet eben halt auch, eine Richtung vorzugeben. Oder dieses Zurechtweisen. Es gehört dazu. Wir lassen uns nicht gerne hineinreden. Aber genau das ist Aufgabe. Und dazu noch ein zweites. Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Es heißt ja in der Schrift, binde einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb um. Und es heißt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Jetzt könnte ich sagen, das ist typisch Pastor. Der sagt jetzt also, ich will mein Gehalt. Das ist aber nicht der Fokus, auf den ich darauf legen möchte, sondern auch hier wird deutlich für mich, dass es um Respekt geht, um Hochachtung, ja, um Liebe für die Ältesten. Und jetzt meine ich nicht, fühlt euch mal den Puls. Welche Gedanken habe ich? Wäre jetzt schön, hier so ein Bild, alle vier Ältesten, so, und dann zu sagen, so, jetzt können wir mal gucken, wie sieht denn da so ein Barometer aus? So Günther Jauch-mäßig, wenn der so seine Fragen da stellt, wer wird Millionär, und dann wie hoch schlägt es aus? Bei Andreas und bei Christine, bei Sabine, bei Christian. Das ist nicht gefragt. Nein. Und nicht zuletzt, bei dem, ich gehe noch einmal zurück, bewusst, haltet Frieden untereinander. Das heißt, Paulus wusste schon damals, kein Selbstgänger. Sonst bräuchte er das ja nicht schreiben. Also gemeint ist ein aktives Mühen und Arbeiten an einem friedlichen und einträchtigen Miteinander. Also nicht Waffenstillstand, sondern mehr. Wir können nur im Frieden mit Gott und miteinander mit ganzer Kraft, ohne Vorbehalte, mit Gottes Segen rechnen. Sonst also komme ich mir vor, wir drehen den Hahn des Segens zu. Im Bild gesprochen natürlich. Also unsere Wertschätzung. Und Wertschätzung wird sichtbar, ob ich jemanden mag oder nicht mag. Unser Vertrauen. Genau das, ein ganz wichtiger Punkt. Gehorcht denen, die eure Gemeinde leiten, und folgt ihren Anweisungen, denn sie wachen über euer Leben und müssen darüber einmal Rechenschaft ablegen. Das sollen sie mit Freude tun und nicht mit Seufzen und Stöhnen. Das würde euch nämlich nur schaden. Und ich glaube, da hatte ich noch einen zweiten dazu. Genau, den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinden unter. Und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Ich finde, das ist ganz schön harter Tobak, was Paulus hier uns ins Stammbuch schreibt. Gehorchen und folgen. Das andere, das kann ja alles noch gehen, aber gehorchen und folgen. Also wenn ich vorher, spätestens an der Stelle, spüre ich geradezu so den Widerstand. Ich soll gehorchen, gehorsam? Nein, danke. So können wir doch nicht miteinander umgehen in der Gemeinde. Das klingt nach Entmündigung. Blind, so. Aber was ist hier gemeint? Zunächst geht es erst einmal vom Begriff her, jemanden das Gehör zu schenken. Jemanden verstehen zu wollen, genau hinzuhören, sich überzeugen lassen und dann auch sich unterzuordnen. Ja, es gehört mit dazu, um diese eine Richtung einschlagen zu können. Die Bibel redet einem blinden Gehorsam genauso wenig das Wort wie einer skeptisch-kritischen Grundhaltung. Mal sehen, was da kommt. Mal sehen, ob es mir passt. Grundhaltung ist ein Wohlwollen, ein Hören und Vertrauen auf das, was von den Ältesten kommt. Sie sind Gott verantwortlich. Und das finde ich nicht einfach. Zu wissen, das muss ich verantworten. Was ich hier entscheide für die Gemeinde, was wir entscheiden. Die Ältesten haben vor Gott zu prüfen, wohin geht denn unsere Reise? Welchen Weg sollen wir einschlagen? Mit welchen Mitteln? Zu welchem Zeitpunkt? Wann ist was dran? Dazu sind sie berufen worden. Haben wir Vertrauen zu den Ältesten? Eigentlich müsste da noch mehr stehen. Eigentlich müsste da stehen, das richtige Wort ist für mich noch ein anderes. Vorschussvertrauen, zu sagen, ihr habt Vertrauen und nicht, ihr müsst es euch verdienen. Nein, Vorschussvertrauen. Und dazu gehört auch dann das Wissen, das war halt das, was du sagtest schon, Andreas, habe ich mich drin wiedergefunden, älteste Leiter bleiben Menschen. Und das passiert halt. Wer leitet, macht Fehler. Nicht nur die Regierenden können das, wir können das auch. Absolut. Menschen machen Fehler. Aber es ist hilfreich, wenn wir in der Gemeinde es schaffen und nicht nur für Älteste, sondern ein Klima zu schaffen, wo jeder den Mut hat, ich darf hier einen Fehler machen. Nicht mit Absicht, das will keiner. Aber ich muss nicht zurücktreten, der Kopf ist nicht ab, ich werde mit nichts mehr betraut. Was weiß ich, ich nehme euch Techniker da hinten, das ist mir schön, euch gucke ich auch ins Gesicht, genau. Zu sagen, also wenn ich das nicht perfekt kann, raus, ein Fehler, kein Techniker mehr. Musikalisch verspielt, raus, kann nicht mehr sein. Wir sind ja nicht bei The Voice of Germany oder sonst wo, wo dann sagst du da, na, machen wir nicht. Machen wir es wirklich nicht? Also, ich glaube, da hängt ganz viel dran. Raum zur Korrektur, ja. Raum zur Rechtweisung. Ihr wisst, ich habe das schon ganz oft gesagt, zu rechtweisen heißt wieder in die richtige Richtung bringen. Das, was uns in der Gemeinde keinen Platz haben sollte, das wäre eine Du-hast-mir-nichts-zu-sagen-Haltung. Genauso wenig wie ein fortwährendes Herumnörgeln an Entscheidungen der Leitung oder eine generelle Opposition. Das zerstört Vertrauen, das Miteinander und letztlich die Gemeinde. Es ist ein Mitdenken angesagt. Ich meine nicht, dass nicht auch Kritik an den Ältesten möglich ist, dass sie automatisch alles richtig machen, habe ich nichts von gesagt. Aber es hieß da eben in dem vorigen, die Ältesten sollen ihre Arbeit mit Freude tun können. Ich bin gerne Ältester. Und das ist halt kein T-Shirt von der Stange, das habe ich mir so ausgesucht. Genau das wünsche ich mir für alle unsere Ältesten, dass sie sagen, ja, ich bin gerne Ältester in der Gemeinde. Alles andere würde auf uns zurückfallen. Und ein letztes, vielleicht das Schwierigste, unseren Schutz. Eine Klage gegen einen Ältesten höre nur an, wenn sie von 2 oder 3 Zeugen bestätigt wird. Mal eben bis zu dem Punkt. Das heißt, wenn da einer auf einen zukommt und sagt, ich muss dir was über den Ältesten erzählen, nur zuhören, wenn 2 oder 3 Zeugen da sind. Alles andere von vornherein zu sagen, stopp, danke, nein, siebtes Sokrates, ich erinnere dran, für unser Miteinander. Wenn einer sich wirklich etwas zu Schulden kommen ließ, dann sollst du ihn vor den anderen Ältesten zurechtweisen, damit auch sie gewarnt sind. Wiewohl bei dieser Stelle, die Ausleger sind sich unsicher, das könnte auch heißen, dann sollst du ihn vor den anderen zurechtweisen. Kritik ist bei uns das Normale. Wie war das? Nicht kritisiert ist genug gelobt. So rum gehen wir oft miteinander um. Wie selbstverständlich bilden wir uns Meinungen über andere? Wie schnell entdecken wir die Fehler bei den anderen? Das geht so schnell. Ich will nicht schon wieder auf mein Beispiel aus dem Straßenverkehr von dem ganzen Zoo hinweisen, der da unterwegs ist, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Es gibt so Leute, die können so richtig schimpfen beim Autofahren. Wie schnell und wie leicht ist es eben halt, Fehler zu finden und nicht nur das Haar in der Suppe. Manchmal muss man die Suppe im Haar finden, glaube ich. So eine Tendenz haben wir. Man kann es benennen, was mir an anderen nicht gefällt. Loben und Gutes zu sehen, Leute, das ist Arbeit. Und mir gefällt ein Prinzip, das habe ich bei Willow Krieg entdeckt, sehr gut. Mit meinen Worten, wer kritisiert, soll ein 10-faches Lob voranstellen. Würden wir dann noch kritisieren? Aber vielleicht hilft uns das selber, das zu gewichten. Weil emotional ist das doch, erleben wir es doch genauso. Eine Kritik wiegt mehr als 10 Leute, die nichts sagen. Oder wenn dann einer was sagt, das ist okay, was Positives. Aber eine Kritik kann mir so den ganzen Tag verhageln. Also, mir gefällt dieses Prinzip gut. Damit geht es nicht darum, Kritik zu unterdrücken, überhaupt nicht. Aber ein Klima der Wertschätzung doch hinzubekommen. Und es gibt noch ein weiteres. Wir sind es nicht gewohnt, wir sind es gewohnt, Leitung per se in Frage zu stellen. Leitung ist verdächtig. Begegnet mir in manchen Gemeinden. Und wir warten geradezu auf die Fehler. Und dann nach diesen 100 Tagen der Schonfrist greift das Prinzip. Sprich, Zielscheibe auf dem Rücken zum Abschuss freigegeben. Es könnte aber auch was anderes bedeuten. Deswegen habe ich auf den Pfeil verzichtet. Ihr könnt es euch vielleicht auch mal anders vorstellen. Das ist schön, der Pastor wendet der Gemeinde den Rücken zu. Wow! Also in der Mitte der rote Punkt, das könnte Jesus sein. Und wir sind alle drumherum. Und dann ist es mit einmal keine Zielscheibe mehr. Jesus hat auch seine Jünger um sich herum geschart. Ob es die 3 waren, Jakobus, Petrus und Johannes, ob es die 12 waren, zu sagen, ja, ich möchte ran an Jesus, ran ans Zentrum und mit den anderen. Gott hat Vorstellungen für unseren Umgang miteinander. Die Bibel ist nicht gegen Kritik, aber sie lehnt eine grundsätzliche, grenzenlose und lieblose Kritik ab. Und deswegen braucht es ein gesundes Maß, es braucht einen Schutzraum, wenn das konstruktiv sein soll. Und hier war die Rede davon, nicht ohne Zeugen. Das heißt, es geht um berechtigte Kritik, nicht um Kritik vom Hörensagen, durch Klatsch und Tratsch, nicht durch Meinungsmache genährt, sondern da geht es auch um Fairness. Es geht nicht um Vernichtung, sondern auch hier wieder um Zurechtweisung. Und das schließt für mich ganz simpel etwas ein, was ich im Rahmen der Seelsorge, wo ich Menschen auch begleite, in Gesprächen dabei bin, gelernt habe. Es gibt mindestens zwei Seiten. Wenn da jemand kommt und stellt mir seine Seite dar, dann müsste ich fairerweise auch die andere Seite oder vielleicht noch eine weitere hören. Auch das gehört mit dazu. Und natürlich gehört dazu, dass es immer, wenn es etwas zu sagen gibt, das direkte Gespräch gibt. Und wenn das nicht geht, wir haben in Matthäus 18, vielleicht muss ich da auch mal, oder werde ich drüber predigen, eine Vorgehensweise, wie wir mit Dingen umgehen, wo wir es miteinander zu tun bekommen und nicht zusammenkommen. Es gibt eine Reihenfolge. Also, darauf aufmerksam machen. Ziel ist nicht Rechthaberei, Ziel ist nicht Vernichtung, Ziel ist, gemeinsam eine Richtung zu finden. Und damit möchte ich so diesen Punkt auch abschließen, es ist hilfreich, von Jesus zu lernen oder von Paulus. Wie liebevoll hat Jesus einen Petrus zurechtgebracht, beiseite genommen, nicht vor den Restlichen bloßgestellt. Ich habe solche Situationen in Mitgliederversammlungen erlebt, wo die Ältesten bloßgestellt worden sind. Leute, ich finde, das ist für das Miteinander in der Gemeinde alles andere als gut. Ich sage nicht Schwamm drüber, aber eben halt in einer anderen Richtung. Oder ein Paulus, der einen Petrus konkret auf den Topf gesetzt hat, weil der sich verbiestert hatte, weil der Heuchler war. Ja, also es darf darüber geredet werden, ja. Wo Zurechtweisung vonnöten ist, ist die Absicht der Hilfe, der Heilung, des Friedens, der Einheit mit dem Motiv der Liebe. So, und damit sind wir, lande ich jetzt auch. Ich habe das bewusst noch einmal so zusammengestellt. Was brauchen wir für ein gutes Miteinander? Beides. Beide Seiten derselben Medaille. Das, was die Ältesten zu tun haben, wofür sie berufen worden sind. Ja, von Gott und von unserer Seite per Wahl. Und jeder bringt seine Seite mit ein. Und dann wird das Ganze auch fruchtbar für die Gemeinde, aber fruchtbar auch nach außen. Und nur dann ist es etwas, wo Gott durchgeehrt wird. Ich schließe mit zwei Bibelstellen, die werfe ich oder zeige ich euch da vorne nicht mehr. Wenn Paulus schreibt in Römer 12, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise, werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen, dient in allem Christus dem Herrn. Da haben wir es, genau das, in allem miteinander. Oder in Epheser 4, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Da ist Einheit da. Nur, das ist ein gefährdetes Gut. Die bleibt nicht, sondern der Diabolos, der will uns da auseinanderbringen. Gottes Gegenspieler. Also, dran arbeiten. Ich bete, bevor wir miteinander auch ein Stück Vertrauensbekenntnis zu Gott ausdrücken können. Jesus Christus, du hast damals deinen Leuten, deinen Azubis ein Vorbild gegeben. Du hast sie angeleitet. Und wir lesen das in deinem Wort, dass es in der Gemeinde Struktur gab. Und jeder kann etwas dazu beitragen. Ob Männer und Frauen, ob das Jüngere und Ältere sind, Eltern und Kinder, ebenso auch Älteste und die Gemeinde. Herr, du weißt, wo wir in unserer Gemeinde stehen, was wir brauchen von dir. Und ich bitte dich, dass du uns diese Einheit ganz neu schenkst und dass du jedem von uns das aufs Herz legst, dass wir unsere Liebe mit in die Gemeinde hineinbringen. Die Liebe zu dir, die Liebe zueinander, aber auch die Liebe zu den Menschen um uns herum. Wir möchten ja ein Fingerzeig deiner Liebe in dieser Welt sein, Licht und Salz. Dazu hast du uns befähigt. Schenk, dass wir es glaubwürdig miteinander tun können. Dir zur Ehre und Stade zum Segen. Amen.